Die Kunst zu fliegen ist im Wachstum, wird nach und nach sich vervollkommnen und mit der Zeit werden wir bis in den Mond fliegen.
So könnte sich einer der ersten überlieferten Flugversuche im Mittelalter angehört haben. Immer wieder stürzten sich Flugbegeisterte für ihren Traum vom Fliegen von Kirchtürmen oder Hügeln. Sie wollten es den Vögeln gleich tun. Irgendwann, so dachten sich diese ersten wagemutigen Flieger, müsste es doch klappen. Manche haben sich Flügel aus Leinen an die Arme gebunden, haben ihre Füße mit Federn beklebt und sind dann Hals über Kopf in die Tiefe gesprungen. Wie viele dieser frühen Testpiloten dabei gestorben sind, das ist nicht überliefert. Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört Terra X History, der Podcast. In dieser ersten Folge nach der Sommerpause, willkommen zurück an dieser Stelle, geht es um den Traum vom Fliegen und was die Menschen so alles anstellten, um diesen Traum zu verwirklichen. Wer konstruierte das erste Motorflugzeug? Was steckt hinter dem Mythos Zeppelin? Und wie sieht die Zukunft des modernen Luftverkehrs aus? Fliegen wir demnächst mit einem Elektrojet von Frankfurt nach Palma de Mallorca? Oder vielleicht sogar mit einem Solarflugzeug? Und stimmt es, dass man das Flugzeug der 1937 verschollenen Flugpionierin Amelia Earhart Anfang 2024 nach 87 Jahren endlich gefunden hat?
KHAQQ ruft Itasca. Wir müssen über euch sein, können euch aber nicht sehen. Uns geht der Treibstoff aus. Ich kann euch nicht über Funk erreichen. Wir fliegen in einer Höhe von 1000 Fuß.
Es ist einer der letzten Funksprüche von Amelia Earhart. Aber an Bord des Schiffes Itasca der US-Küstenwache hört und sieht niemand von der Crew eine Propellermaschine. Es ist der 2. Juli 1937 gegen 8 Uhr morgens. Eigentlich hätten Amelia Earhart und ihr Navigator Fred Noonan auf Howland Island jeden Moment landen sollen. Das kleine Atoll im Südpazifik war ein Zwischenstopp zum Auftanken auf der letzten Etappe ihres spektakulären Fluges einmal rund um die Welt.
Itasca an Earhart. Itasca an Earhart.
Seit dem Morgen des 2. Juli 1937 gilt die legendäre Pilotin Amelia Earhart als verschollen. Vermutlich abgestürzt im Südpazifik. Aber keiner weiß das genau. Das Flugzeugwrack oder die sterblichen Überreste von Amelia Earhart und ihrem Navigator Fred Noonan wurden nie gefunden. Nachdem der Funkkontakt zu Earhart abgebrochen war, begann die US-Regierung eine der bis dahin größten und teuersten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der Luftfahrt. Ohne Erfolg. Wer Amelia Earhart war, warum sie Geschichte schrieb und ob zumindest das Flugzeugwrack inzwischen gefunden wurde, auch das erzählen wir euch in diesem Podcast hier.
Ein Gänsehautmoment. Das Feuer für die Olympischen Spiele 2024 in Paris brennt. Entzündet wurde es von der früheren Top-Leichtathletin Marie-José Perec und Judo-Ikone Teddy Riner. Kurz danach stieg der Heißluftballon mit der Feuerschale in den regnerischen Nachthimmel von Paris auf.
Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 in Paris. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet auf dem Champ de Mars vor dem Eiffelturm dieser Gasballon mit dem olympischen Feuer in den Himmel gestiegen ist. Denn fast genau 250 Jahre zuvor, im August 1783, ließ hier der französische Physiker Jacques-Alexandre César Charles den ersten Gasballon der Welt aufsteigen. Die Charlière war auch schon damals eine Sensation. Eine Dreiviertelstunde hielt sich der mit Wasserstoffgas gefüllte Ballon in der Luft, bis er auf einem Feld bei Gonesse im Nordosten von Paris niederging. Die Bauern des Dorfes waren von dem stinkenden Gasungetüm gar nicht begeistert. Sie gingen mit Dreschflegeln und Heugabeln darauf los. Sogar König Ludwig XVI. Musste sich einschalten.
Es ist nichts anderes als eine stets aus Seide oder leichter Leinwand zusammengesetzte, mit Papier überzogene Maschine, welche kein Übel zufügen kann.
Der Physiker Charles war nicht der Einzige, der Ende des 18. Jahrhunderts an riesigen Ballons als Transportmittel herumexperimentierte. Die Brüder Montgolfier ließen im Juni 1783 einen Ballon vor Publikum aufsteigen. Allerdings stieg der nicht mittels Wasserstoff empor, sondern dank heißer Luft. Etienne und Joseph Montgolfier transportierten auch die ersten Lebewesen durch die Luft, als sie ihre neue Erfindung König Ludwig XVI. In den Gärten von Versailles vorführten. Eine Ente, einen Hahn und einen Hammel. Danach begann der Wettlauf, wer es nun schaffte, den ersten Menschen in einer Ballongondel zu transportieren. Am 21. November 1783 dann die Weltsensation. Der Physiker Jean-François Pilâtre de Rossier und der Gardeoffizier François-Laurent Marquis d'Allande stiegen in einen frei fliegenden Heißluftballon und wurden die ersten erfolgreichen Luftfahrer der Menschheitsgeschichte. Aber das Rennen um die bessere Technik gewann trotzdem der Wasserstoffballon von Charles. Im Januar 1785 überquerte Jean-Pierre Blanchard damit den Ärmelkanal und stellte Charles' Erfindung später sogar dem amerikanischen Präsidenten George Washington vor. Damit wurde ein Menschheitstraum wahr. Endlich fliegen. Charles und die Montgolfiers gehörten zu den sogenannten Aerostatikern. Das waren in der Geschichte diejenigen, die mit Hilfe von Luft- und gasgefüllten Ballons oder Kugeln, unter die sie Körbe oder Ähnliches hängten, durch die Lüfte fliegen wollten. Aber die Idee solcher Luftschiffe gab es schon seit dem Mittelalter. Nur verstand man damals die Physik dahinter noch nicht. Schon im Jahr 1360 formulierte der Naturphilosoph Albert von Sachsen:
Wenn es über der Luft ein Schiff gäbe, das nicht mit Luft gefüllt wäre, sondern mit Feuern, so würde es nicht sinken.
Es dauerte noch einmal gut 300 Jahre, bis der italienische Jesuit Francesco Lana de Terzi eine Apparatur austüftelte, die dem Entwurf der späteren Heißluft- und Gasballons sehr nahe kam. 4 luftleere Kugeln, die eine Art Kogge trugen. Der große deutsche Gelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz schrieb 1671, dass es nun nur noch eine Substanz für die Kugeln brauche, die
leichter als Luft sein muss.
Populärer war damals allerdings eine andere Vorstellung. So zu fliegen wie die Vögel. Schon die Flugpioniere des Mittelalters konstruierten alle möglichen Federn und Schwingen, die sie sich am Körper befestigten. Einer von diesen sogenannten Aviatikern soll ein gewisser Abbas ibn Firnas, ein Wissenschaftler aus Al-Andalus gewesen sein. 875 hat er sich nach überlieferten Augenzeugenberichten angeblich mit einem Anzug aus Geierfedern und 2 großen aus Federn gefertigten Flügeln, die er an Armen und Beinen befestigt hatte, aus einem Turm gestürzt. Er hat überlebt, sich aber beim harten Aufprall auf den Boden wohl beide Beine gebrochen. Um das Jahr 1010 soll der englische Mönch Aylmer von Malmesbury dann einen ähnlich missglückten Flugversuch unternommen haben. Auch er hatte an Händen und Füßen konstruierte Vogelschwingen befestigt. Angeblich ist er sogar 200 Meter weit geflogen, bevor er abgestürzt ist und sich dabei einen seiner Schenkel zertrümmert hat. Vielleicht hatten alle diese Pioniere bei ihren Flugversuchen Ikarus im Sinn, den Sohn des Daedalus, der in der griechischen Mythologie mit seinen Schwingen aus Federn und Wachs in den Himmel flog, allerdings aus Übermut zu nahe an die Sonne kam, wodurch das Wachs schmolz und er ins Meer stürzte. Ein gewisser Roger Bacon, Franziskaner und Philosoph, studierte die vielen missglückten Flugversuche seiner Zeitgenossen und dachte schon 1260 ein bisschen weiter.
Man könnte Instrumente machen, um zu fliegen, sodass der Mensch in der Mitte dieses Instrumentes sitzt und es mit Verstand regiert, durch dieses die Flügel künstlich bewegt und die Luft zerteilt nach Art eines fliegenden Vogels.
Diese mittelalterliche Vorstellung kam dem ersten Motor- oder Segelflugzeug schon ziemlich nahe. Aber es sollte noch einmal einige hundert Jahre dauern, bis man tatsächlich etwas konstruieren konnte, das sich länger in der Luft hielt. Bis dahin gab es noch viele Fehlversuche.
Als eine große Menschenmenge zusammenströmte und das Volk in großen Scharen zum Lanzenspiel sich auf dem großen Platz versammelte, sieh, da flog Dante plötzlich von einem Turme unserer Stadt mit gewaltigem Zischgeräusch eingehüllt in mannigfache Federn und mit einem großen Flügelsteuer über den Platz durch die Luft dahin.
Berichtet uns ein Lokalhistoriker aus Perugia im Februar 1498. Die Stadt feiert die Hochzeit eines Sohnes der einflussreichen Familie Baglioni. Und Gian Battista Danti nutzt die Gunst der Stunde. Wann sonst bekommt er die Aufmerksamkeit so vieler Menschen? Der Mathematiker hat lange an einer Flugapparatur getüftelt und angeblich schon einige erfolgreiche Flüge absolviert. Jetzt will er seine Kunst einem größeren Publikum zeigen.
Aber während er nach dem Verlassen des Erdbodens mit aufstrebendem Körper in die freie Luft zu streben trachtete, zürnte das Geschick wegen eines so großen Wagnisses. Das Eisen, womit der linke Flügel gesteuert wurde, brach. Und da Danti mithilfe des anderen Flügels die Masse seines Körpers nicht schwebend halten konnte, flog er auf ein Dach an der Santa Maria Kirche, stürzte ab und beschädigte sich das Kreuz.
Dieser missglückte Flugversuch tut dem Ruhm des neuen Daedalus, wie Danti in Perugia von nun an genannt wird, keinen Abbruch. Danti wird berühmt als der Erste, der beweist, dass auch Menschen fliegen können wie Vögel.
Etwa um dieselbe Zeit hat auch Leonardo da Vinci, der bekannte italienische Universalgelehrte der Renaissance, für Furore gesorgt. Er fing an, den Vogelflug zu studieren, konstruierte und zeichnete alle möglichen Flugapparate. Er entwarf Hubschrauber und Gleitschirme, zeichnete unterschiedliche Formen von Schwingen. Er untersuchte die Luftströmung, prüfte und notierte etliche Materialien für seine Fluggeräte. Holz, Schilf, Leinen, die Haut von fliegenden Fischen. Leonardo war überzeugt, dass der Mensch in der Lage sei,
mit großen Flügeln, indem er gegen den Widerstand leistende Luft eine Kraft ausübt, sich über sie zu erheben.
1505 wollte er einen Grande Uccello erschaffen, einen großen Vogel, der
das Universum in ungeheures Erstaunen versetzen wird.
Leonardo da Vincis Zeichnungen und Konstruktionen blieben aber reine Theorie. Kein einziger Flugversuch von ihm ist dokumentiert.
Nachdenken ist ein edles Werk, Ausführen ein unterwürfiges.
Jahrhundertelang verstand man nicht, warum Vögel überhaupt fliegen konnten. Jeder geglückte Flugversuch, bei dem sich Menschen einige Zeit in der Luft hielten, war mehr oder weniger Zufall. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts ein gewisser George Cayley, Ingenieur und flugbegeisterter Brite, als erster das Prinzip der Aerodynamik beschrieb.
Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, uns selbst, unsere Familien, Güter und Habseligkeiten sicherer durch die Luft als auf dem Wasser zu transportieren.
George Cayley ist von den Berichten über die Ballonflüge von Charles und den Montgolfiers in Frankreich fasziniert. Schon länger interessiert er sich für Mathematik, Physik und Mechanik. Er will verstehen, was Objekte in der Luft hält.
Das ganze Problem des Fluges bewegt sich in den Grenzen, dass eine Fläche durch die Aufwendung einer Kraft gegen den Widerstand der Luft für ein bestimmtes Gewicht tragfähig gemacht werden muss.
Heißluftballons bekommen Auftrieb, weil die erwärmte Luft im Inneren eine geringere Dichte hat als die kältere Umgebungsluft. Aber Cayley ist überzeugt, dass es auch anders möglich sein muss zu fliegen und experimentiert mit Gleitfliegern.
Wenn ein aufmerksamer Beobachter den Schlag eines Flügels untersucht, wird er feststellen, dass etwa ein Drittel des Flügels von der Spitze aus schräg nach hinten gedreht ist. Nur dieser Teil des Flügels ist in dieser ungünstigen Position in der Lage, sich schneller zu bewegen als die unter ihm schnell vorbeiströmende Luft. Daher erzeugt nur diese Flügelspitze Antrieb.
Noch wenige Jahre vor seinem Tod hat George Cayley 1852 sein Gleitflugzeug im damals renommierten Mechanics Magazine vorgestellt.
Es gibt zwei Ruder, die aus horizontalen und vertikalen Segeln bestehen. Das Gewicht des Wagens bringt den Flieger in eine horizontale Lage.
Cayleys Experimente werden heute als die Grundlage für den Bau erster Flugzeuge angesehen. Cayley selbst war lange Zeit in der Luftfahrtgeschichte wenig bekannt. Wahrscheinlich, weil er selbst nie einen Flugversuch unternommen hat. Interessant ist, dass sich spätestens seit dem 16. Jahrhundert Gelehrte darüber den Kopf zerbrachen, wie das Problem des Antriebs gelöst werden könnte. Denn bislang waren es Wind- und Lufttemperatur, also Thermik, die einen durch die Lüfte trugen. Schon der italienische Universalgelehrte Galileo Galilei, der von Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts gelebt hat, schrieb:
Solange die Antriebsfrage nicht geklärt ist, halte ich den Flug nach Art der Vögel für ein Hirngespinst.
Ähnlich skeptisch äußerte sich der französische Naturphilosoph und ein Wegbereiter der Aufklärung, René Descartes.
Weder menschliche Muskelkraft noch der Einsatz von Sprungfedern reichen zum Betrieb eines Vogelflugzeugs aus.
Dieses Problem konnte auch der deutsche Flugpionier Otto Lilienthal noch nicht lösen. Er baute Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Apparate, mit denen er erfolgreiche Gleitflugversuche unternahm. Er lieferte wichtige Grundlagen für die Entwicklung von Flugzeugen. Sein Leben endete allerdings tragisch. Am 9. August 1896 stürzte Otto Lilienthal bei Stölln am Gollenberg, das liegt im heutigen Brandenburg, aus etwa 15 Meter Höhe ab und fiel während des Transports ins Krankenhaus, ins Koma. Er hatte sich beim Absturz einen Halswirbel gebrochen. Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, soll er noch zu seinem Flugzeugmonteur gesagt haben:
Ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen. Ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter.
Das Antriebsproblem beim Fliegen lösten schließlich zwei Brüder aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Orville und Wilbur Wright. Allerdings erst 1903. Sie konstruierten das erste Motorflugzeug der Geschichte. Ein Doppeldecker mit einem 12 PS starken Vierzylinder-Viertakt-Benzinmotor namens Wright Flyer. Immerhin 12 Sekunden lang hielt Orville Wright das Flugzeug in der Luft und legte dabei sagenhafte 37 Meter zurück. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Andreas Greiner. Er ist Historiker und arbeitet momentan am Deutschen Historischen Institut in Washington zur Geschichte der zivilen Luftfahrt. Andreas, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich.
Der Traum vom Fliegen, das ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Menschen haben jahrhundertelang danach gestrebt. Irgendwann hat es dann geklappt. Wie ging es nach diesem Pionierflug dann weiter, der Gebrüder Wright?
Die beiden Brüder haben weiter an ihren Fliegern gearbeitet, haben durch verschiedene technische Änderungen es geschafft, das Flugzeug länger in der Luft zu halten. 1905 flogen sie circa für 30 Minuten. Es gab aber auch gleichzeitig andere Menschen in Europa und in den Amerikas, die auch an ihren Varianten von Flugzeugen gearbeitet haben. Berühmt ist dort Alberto Santos Dumont, ein Brasilianer, der 1906 sein Motorflugzeug in Paris vorführt. Und in Paris sind dann wenige Jahre später auch die Wright-Flieger selber zu sehen, gehen auf Europatour und popularisieren das Fliegen in Europa. Es folgen dann so einige, ja, Pionierleistungen, wie ein Flug über den Ärmelkanal 1908, ein Flug über das Mittelmeer 1913, die das Flugzeug für die Bevölkerung natürlich zum Spektakel machen, aber auch immer mehr als Militärgerät interessant machen, so kurz vor dem Ersten Weltkrieg.
Ja, Stichwort Militärgerät, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ab wann kam denn das ins Spiel, dass man so ein Flugzeug auch als Waffe gebrauchen kann oder zumindest für militärische Zwecke nutzen kann?
Sehr früh tatsächlich. Also diese Entwicklung ist nicht voneinander zu trennen. Die Wright-Brüder sind mit dem US-Militär in Kontakt, das sehr großes Interesse an dieser Flugmaschine hat. Und es kommt auch sehr früh schon in verschiedenen, ja, Kolonien europäischer Staaten zum Einsatz von Flugzeugen. Zu, ja, Spähzwecken, aber auch zu einem Bombenabwurf. Und die Entwicklung wird dann im Ersten Weltkrieg natürlich sehr gefördert. Also es gibt auf einmal sehr große finanzielle Mittel durch das Militär für die einzelnen Flugzeugbauer in Europa.
Da ist ein Teil meiner nächsten Frage auch schon ein Stück weit beantwortet, nämlich wer damals überhaupt geflogen ist. Klar, das waren dann Militärs, aber gab es auch Privatleute, die, sagen wir mal, in den 1920er oder frühen 1930er Jahren geflogen sind, und wenn etwas transportiert wurde, abseits von Menschen, was war das dann? Was hat man vor allem in der Luft transportiert?
Die Zivilluftfahrt erlebt eine Boomphase ab Ende des Ersten Weltkriegs. Also die ersten Airlines gründen sich 1919, 1918. Die ersten Fluglinien werden in Betrieb genommen. Die berühmteste vielleicht ist zwischen Washington DC und New York, bereits im Mai 1918, und dort wird Post transportiert. Also der Postverkehr, die Luftpost, ist eigentlich das Zentrale am Beginn dieser Zivilluftfahrt. Und es kommen dann aber recht schnell auch Passagierflugzeuge dazu. In Europa ist die erste, ja, Linienflug zwischen London und Paris, das passiert 1919. Das heißt zum ersten Mal, dass man Tickets kaufen kann, dass es einen Fahrplan oder einen Flugplan gibt und, ja, Passagiere mit an Bord genommen werden. Das geschieht recht schnell nach dem Ersten Weltkrieg. Die Flugzeuge haben aber nur Platz für ein, zwei Passagiere, und die Post bleibt in den 20ern ja das dominante Gut, das transportiert wird.
Das hast du gerade schon gesagt, die ersten Fluggesellschaften haben sich gegründet. Welche Fluggesellschaften waren denn Pioniere auf dem Gebiet? Was waren denn so die ersten?
Also die ersten Airlines sind heute größtenteils vergessen, aber die wichtigen Airlines, die wir heute noch haben, führen ihre Geschichte zurück auf diese Airlines. Also zum Beispiel British Airways führt seine Geschichte zurück auf diese Airline von 1919. Air France, Lufthansa, all diese Airlines entstanden in dieser Zeit. KLM, die niederländische Airline, wurde 1919 gegründet. Ebenfalls Avianca, das ist die älteste noch operierende Airline, die wurde auch 1919 in Kolumbien gegründet. mit deutschem kolumbianischem Kapital.
Wie war das für die Menschen? Ich erinnere mich da an Berichte von Eisenbahnfahrten, die die Menschen unglaublich erschreckt haben und Horrorgeschichten, die da angeblich erlebt worden sind. Die Menschen hatten Angst, in so einen Zug zu steigen. Wie war das denn erst mit dem Flugzeug? Das muss ja noch viel schlimmer gewesen sein.
Ja, ich glaube auch, dass die Zurückhaltung sehr groß war und die Fluggesellschaften und deren Marketingabteilungen sich dessen sehr bewusst waren. Also es wurde sowohl in der Werbung als auch im Betrieb sehr darauf hingearbeitet, ein Gefühl von Sicherheit zu geben, weil wenig Leute erstens die Mittel hatten, aber vor allem auch viele Leute Angst hatten, ins Flugzeug zu steigen. Man hat sich ausgerichtet an der Ozeandampfschifffahrt. Denn die Ozeandampfer, die bedienten das Publikum, das eben diese großen Airlines abgreifen wollten. Also wohlhabende Reisende auf langen Strecken, Tourismus war im Entstehen. Also der Flugbegleiter wurde zum Steward. Alle bekamen Uniformen. Die Innenräume der Flugzeuge sahen aus wie die Salons von großen Dampfschiffen. Man konnte rauchen an Bord. Das heißt, es sollte ein Gefühl von Vertrautheit gegeben werden, gerade weil dieses Flugzeug als Technologie noch so jung war, dass man eben eigentlich dem wenig Vertrauen schenken konnte.
Wie muss man sich denn so einen Flug vorstellen? War das komfortabel? War das luxuriös?
Ja, es ist eigentlich mit heutigen Flügen wenig vergleichbar. Also die Flugzeuge flogen nur kurze Strecken, anfangs nur während des Tages. Das heißt, man hat mehrere Tage, mehrere Wochen mitunter gebraucht, um irgendwo hinzukommen. Nach Kapstadt zum Beispiel, der Flug dauerte 12 Tage von London aus. Und es wurde in vielen kleinen Etappen geflogen. Ganz ähnlich wie eine Eisenbahn wurden nämlich auch unterwegs quasi Städte bedient. Von London nach Kapstadt 33 Zwischenstationen. Es wurde dann immer in Hotels unterwegs übernachtet. Die waren mitunter in der Wüste, die waren irgendwo im Dschungel. Und an Bord selber konnten die Reisenden rauchen, sie konnten Magazine lesen, sie haben miteinander sich unterhalten. Es waren ja immer nur kleine Reisegesellschaften. Und es wurde mitunter auch genutzt, um zum Beispiel Safari-Tourismus vom Flugzeug aus zu betreiben.
Aber 12 Tage, da stellt sich mir schon die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ist es dann nicht schneller gewesen, mit dem Schiff zu fahren?
Tatsächlich nein. Nach Australien zum Beispiel brauchte man mit dem Schiff einen ganzen Monat. Und das Flugzeug war immer noch deutlich schneller. Was insofern wichtig war, als dass ja viele Kolonialbeamte reisten. Ja, das Flugwesen in dieser Zeit, wenn es über große Strecken ging, ging meistens in die Kolonien von europäischen Mutterländern. Und gerade für Beamte zum Beispiel, die auf Urlaub waren, war das Flugzeug eine sehr attraktive Alternative, weil man nicht so viel Urlaubstage verlor, um wieder in die Heimat zu kommen oder wieder zurückzukommen. Das heißt, für ein gewisses Publikum lohnte es sich. Das größte Publikum waren aber Diplomaten, Kolonialbeamte, Geschäftsreisende. Privatreisende stiegen weiterhin aufs Schiff. Bis in die 50er Jahre hinein war das die dominierende Transportform zwischen den Kontinenten, einfach weil es auch viel kostengünstiger war. Eine Quelle, die ich gefunden habe aus den 1930er Jahren, gibt die Gesamtzahl an weltweiten Flugreisenden für ein Jahr 1936 mit 2,5 Millionen an, also sehr viel. Es sind von denen aber nur 14.000 auf einem Langstreckenflug unterwegs gewesen, also der kleinste Teil.
In der Anfangszeit waren Propellermaschinen im Einsatz. Dann wurde das erste Düsenflugzeug entwickelt, 1939 von einem Deutschen, von Ernst Heinkel. Was hat denn das für die Entwicklung der zivilen Luftfahrt bedeutet?
Zunächst war es natürlich ein Antrieb, der vor allem vom Militär genutzt wurde. Es gibt parallel die britische Entwicklung von Frank Whittles, die quasi parallel zu Heinkel an diesen Düsenantrieben arbeiten. Und es gibt dann nach dem Zweiten Weltkrieg einen Technologietransfer. Also Anfang der 50er Jahre sind eigentlich die meisten Militärmaschinen umgestiegen auf diesen Antrieb. Und dann folgt die Entwicklung in England zuerst der zivilen Düsenflieger, der Havilland Comet, ist das erste Flugzeug, das kommerziell einen Düsenantrieb hat und geht erstmals 1948 in die Luft. Was übrigens das Jahr ist, in dem Orville Wright stirbt. Also es ist alles in einem sehr engen Zeitraum, diese gesamte Entwicklung. Später kommt dann die Boeing 707 dazu, die die Tür öffnet zum modernen Fliegen und auch zum Massentourismus, weil die ganzen Flugzeuge ökonomischer betrieben werden können. Sie brauchen weniger Treibstoff, sie können dadurch mehr Passagiere mitnehmen, über längere Distanzen fliegen. Also wir reden jetzt über 100 Passagiere statt wie vorher 40 und über Nonstop-Flüge von Nordamerika nach Europa. Und dadurch werden Ticketpreise günstiger. Es gibt nicht mehr diese Liegeplätze, wie es sie vorher gab, dass man auch im Flugzeug schlafen kann, sondern es gibt eben die Economy Class plötzlich, wie wir sie heute kennen.
Wie sieht es denn mit Unfällen aus in der Anfangszeit? Gerade bei so einer neuen Technologie kann ich mir vorstellen, dass da doch das ein oder andere ziemlich schief gegangen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, es gibt viele Unfälle, gerade in den frühen Jahren des Fliegens. Der berühmte Fall, die Flugpionierin Bessie Coleman, die erste schwarze Person, die einen Flugschein hatte, fiel aus ihrem Flugzeug, weil sie nicht angeschnallt war, weil es keine Anschnallgurte gab zu dieser Zeit. Also die Entwicklung auch von Sicherheitsstandards geht Hand in Hand mit einem Trial and Error und dem Merken, was man benötigt. Und es kommt immer wieder in den 20er Jahren und in den 30er Jahren zu größeren Unfällen, Totalverlust von Maschinen, die entsprechend auch sehr breit in der Öffentlichkeit besprochen werden, in den Medien besprochen werden, die natürlich auch die Angst vor dem Fliegen schüren. Ein Beispiel, die Vorgängerin der British Airways, Imperial Airways, verliert ein sogenanntes Flugboot auf dem Mittelmeer und alle Menschen gehen mit diesem Flugboot unter, also ein Flugzeug, das eigentlich so gebaut ist, dass es im Wasser landen kann, das aber im stürmischen Mittelmeer nicht notlanden kann und dann Schiffbruch erleidet. Und es gibt aber ganz, ganz viele kleine Unfälle, die an der Tagesordnung sind. Du musst dir vorstellen, diese Flugrouten gehen durch Wüsten, sie gehen durch Dschungel, wo oft Regenzeit ist. Das heißt, die Flugfelder zum Beispiel sind matschig, die Landebahnen sind matschig, die Flugzeuge rutschen ab, die Flugzeuge zerbrechen, die Flugzeuge haben normale Schäden. Es gibt aber kaum Ersatzteile, denn die müssen erst aus Europa oft mit dem Schiff dann herbeigebracht werden. Das heißt, ganz oft sind diese interkontinentalen Strecken vor allem bis Ende der 30er Jahre mindestens, ja, Strecken, auf denen sich sehr häufig nichts bewegt, auf denen Stillstand herrscht und Reparatur und auch Flickwerk, Improvisieren an der Tagesordnung ist. Ich habe einen schönen Bericht gefunden von Mitarbeitern von Pan American Airways, die beschreiben, wie sie dieses Metallflugzeug mit aufgeschnittenen Dosen zum Beispiel flicken.
Oh, in so ein Flugzeug wäre ich wahrscheinlich nicht mehr gestiegen, aber heute ist es ja zum Glück auch ein bisschen anders. Vielen Dank dir für die Einblicke in die Geschichte der Luftfahrt. Danke.
Vielen herzlichen Dank.
Einige Aspekte des Fluges sind übertrieben dargestellt worden, fürchte ich. Es war viel spannender zu schreiben, ich sei mit den letzten Litern Treibstoff gelandet. Tatsächlich hatte ich noch über 400 Liter. Und ich habe bei der Landung keine Kuh getötet. Es sei denn, sie wäre vor Angst gestorben.
Im Mai 1932 überquert Amelia Earhart als erste Frau in einem Flugzeug allein und ohne Zwischenstopp den Atlantik. 5 Jahre nach dem legendären Charles Lindbergh. Sie ist in den USA eine Berühmtheit. Flugverrückt seit Kindertagen macht sie einen Rekordflug nach dem nächsten. 1935 überfliegt sie als erster Mensch im Alleinflug den Pazifik zwischen Hawaii und Kalifornien. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag gibt sie am 12. Februar 1937 in New York bekannt, jetzt als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden.
Amelia Earhart war natürlich nicht die einzige Flugpionierin. Denkt zum Beispiel an die deutsche Hanna Reitsch, die erste Hubschrauber- und Kampfpilotin in den 1930er und 1940er Jahren. Oder Ellie Beinhorn, die nicht nur als Kunstfliegerin bekannt war, sondern auch viele Langstreckenflugrekorde aufgestellt hat. Pilotinnen und Piloten riskierten in den Anfangsjahren der Fliegerei dabei oft ihr Leben. Denn das Fliegen war damals alles andere als sicher. Vor allem in den 1920er und 1930er Jahren flog deshalb bei den Passagieren jede Menge Angst mit. Heute gilt das Flugzeug als das sicherste Verkehrsmittel. Aber für viele ist das nur ein schwacher Trost. Schätzungsweise jeder Dritte hat Angst vorm Fliegen. Oder zumindest ein mulmiges Gefühl, wenn das Flugzeug den Erdboden verlässt.
Nervös, heiß, geschwitzte Hände, Atemnot.
Das Ausgeliefertsein an die Piloten.
Magenkribbeln, feuchte Hände, aber ich denke, es wird gehen.
Viele Teilnehmer dieses Flugangstseminars fliegen zum ersten Mal. Unterstützt werden sie auch von einem Psychologen an Bord der kleinen Propellermaschine.
Sie können sich einen Flug visualisieren, zum Beispiel einen Urlaubsflug, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Ängsten, also realistisch vorstellen, nichts verdrängen. Sie konfrontieren sich damit, aber sie kriegen die Sachen, die erscheinen, die unangenehmen Dinge geregelt. Sie schaffen das.
Mittlerweile bieten fast alle großen Airlines regelmäßig Seminare gegen Flugangst an. Nach eigenen Angaben mit großem Erfolg. Solche Seminare gab es in den Anfangsjahren der zivilen Luftfahrt natürlich noch nicht. Trotzdem hat man auch schon damals versucht, etwas gegen die Angst zu tun. Und zwar auf ziemlich ungewöhnliche Weise. Mit fliegenden Krankenschwestern.
Herr Stimson, wenn die Menschen sich vorstellen, dass Frauen zwanglos in der Luft leben und sich dafür entscheiden, dort zu arbeiten, hätte das nicht einen guten psychologischen Effekt, um die Öffentlichkeit von jeglicher Angst zu befreien?
Alan Church, Krankenschwester aus Cresco in Iowa, mit Pilotenlizenz, kann 1930 den Bezirksleiter der Fluggesellschaft Boeing Aviation Transport, der späteren United Airlines, überzeugen. Eigentlich will sie dort als Pilotin anfangen, aber Frauen stellt damals in den USA noch keine Fluggesellschaft ein.
Warum sollte eine Frau mit einer Ausbildung zur Krankenschwester nicht besser das Mittagessen servieren können und sich um die Passagiere in einem Flugzeug kümmern?
Damals gibt es zwar schon einige Flugbegleiter, aber das sind alles Männer. Normalerweise ist es der Job des Co-Piloten, nach den Passagieren zu sehen. Er verteilt die Lunchpakete und gießt aus Thermoskannen auch schon mal den Kaffee ein. Jetzt übernehmen erstmals Stewardessen diese Aufgaben. Sie müssen allerdings auch das Gepäck an Bord bringen, unter Umständen lose Sitze festschrauben und die Flugzeuge betanken. Und wenn nötig, dem Piloten helfen, das Propellerflugzeug in den Hangar zu schieben. Dafür gibt es 125 US-Dollar pro Monat. Deutlich mehr, als es zum Beispiel für einen Job im Gesundheitswesen gibt. Da liegt der Durchschnittslohn 1930 nur bei rund 80 US-Dollar monatlich. Alan Church gelingt es, noch 7 weitere Krankenschwestern von dem gut bezahlten Job in der Luft zu überzeugen. Das Team nennt sich The Original 8. Am 15. Mai 1930 fliegt Alan Church als erste weibliche Flugbegleiterin von Oakland in das 3000 Kilometer entfernte Chicago. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 125 Knoten dauerte der Flug 20 Stunden mit 13 Zwischenlandungen. Alan Church und ihre Kolleginnen schreiben Geschichte. Auch andere Fluggesellschaften stellen jetzt Stewardessen ein. Schon Ende 1937 gibt es bei 4 großen US-amerikanischen Fluggesellschaften mehr als 200 Flugbegleiterinnen. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 muss man für diesen Job Krankenschwester sein. Danach fällt diese Einstellungsvoraussetzung weg, weil viele von ihnen jetzt bei der Armee gebraucht werden, um Kriegsverletzte zu versorgen.
Übrigens, die Luftschiffe, von denen schon einige Gelehrte im Mittelalter träumten, wurden später auch Wirklichkeit. Und zwar 1899. Graf Ferdinand von Zeppelin ließ am Bodensee das erste Luftschiff bauen und setzte dafür sein ganzes Vermögen ein. Am 2. Juli 1900 hob der Zeppelin, die LZ1, dann zum ersten Mal vom Boden ab. In den 1930er Jahren war das Fahren mit Zeppelinen purer Luxus. Berühmt geworden ist dann der LZ-129, auch Hindenburg genannt. Gefüllt mit hochexplosivem Wasserstoff und 250 Meter lang. Seine Jungfernfahrt hatte die Hindenburg 1936 über den Atlantik. Sie war das größte Flugobjekt, das bis dahin gebaut worden war. Einer der ersten Passagiere war der Industrielle Karl Bruhr.
Die Hindenburg fährt so ruhig, man könnte annehmen, in einem großen, schönen Hotel an der See zu sein.
Die Kabinen waren zwar klein, aber es gab ein Passagierdeck mit Panoramablick. Serviert wurden mehrgängige, frisch gekochte Menüs auf Porzellantellern. Es gab sogar einen Konditor, der jeden Morgen frische Brötchen servierte. Im Salon stand ein Blüthnerflügel. Und es gab ein Raucherzimmer.
Was jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich anmutet, der stand aber auch immer unter einem leichten Überdruck, also dass auch kein Funke reinkam. Bei Fahrtbeginn bekam man so einen kleinen Raucherbeutel, wo man eben die Utensilien abgeben musste, das Rauchzeug, und das einzige Feuerzeug an Bord hatte auch der Steward.
Felix Banzhaff arbeitet am Zeppelin-Museum in Friedrichshafen.
Die meisten der Luftschiffe wurden tatsächlich im Ersten Weltkrieg gebaut. Also das sind wir beim Einsatz von rund 100 Schiffen, die als Aufklärerfahrzeuge sowie auch als Bombenträger den ersten modernen Luftkrieg ermöglicht haben.
Während die ersten Flugzeugpioniere noch davon träumten, irgendwann einmal mit Passagieren über den Atlantik zu fliegen, hob der erste Zeppelin schon 1928 von Friedrichshafen nach New York ab. Mit 20 Passagieren an Bord. Die Fahrt dauerte knapp 5 Tage. Die Hindenburg brauchte auf ihrer Fahrt im Mai 1937 dann sogar nur 4 Tage. Für 35 der 97 Menschen an Bord endete diese Fahrt allerdings tödlich.
It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring fast and all the folks between us. This is terrible. This is the worst of the worst catastrophes in the world.
Am 6. Mai 1937 ist die Hindenburg bei der Anfahrt auf Lakehurst im Landeanflug verbrannt. Also es gab eine Explosion im hinteren Teil des Schiffes. Das Schiff ist dann innerhalb von 32 Sekunden komplett ausgebrannt und abgestürzt. Die Auswirkungen von Lakehurst waren das Ende der zivilen Luftschifffahrt, eben im Passagierdienst.
Luftschiffe wurden dann hin und wieder noch vom Militär eingesetzt, zum Beispiel für Spionage. 1940 wurde auf Befehl von Hermann Göring, damals Leiter des Reichswirtschaftsministeriums, der letzte Zeppelin, die LZ-130, verschrottet. Einige Jahrzehnte lang waren Luftschiffe übrigens viel schneller auf langen Strecken als Flugzeuge, auch weil sie nicht so viel Zwischenlandungen brauchten. Das änderte sich dann in den 1930er Jahren. 1944 ging dann das erste Düsenflugzeug im Deutschen Reich in Serienproduktion. Die Messerschmitt ME-262.
Aufgrund der Wetterbedingungen, Start verschoben bis 21.30 Uhr, Greenwich Central Time, 2. Juli. Jeder Wetterbericht für Lae Howland davor erwünscht.
Es ist Amelia Earharts Flug in den Tod. Beim Start bricht unbemerkt ein Teil der Funkantenne ab, die aber braucht sie, um per Funkpeilung sicher nach Howland Island navigieren zu können. Die Nachrichten der Funker an Bord der Itasca erreichen sie deshalb nicht.
Itasca und Earhart. Itasca und Earhart.
Seit dem 2. Juli 1937 gelten Amelia Earhart und ihr Navigator Fred Noonan als verschollen. Schnell machen Verschwörungserzählungen die Runde. Sie seien in japanische Gefangenschaft geraten oder hätten noch ein paar Tage auf der kleinen, wasserlosen Gardnerinsel, heute Nikumaroro, überlebt. Tatsächlich finden Forscher 2012 dort einen Damenschuh, Metallstücke und Überreste eines menschlichen Skeletts. Doch genau zuordnen lassen sich diese Fundstücke am Ende nicht.
Das, was ihr da gerade gehört habt, war eine Bell X-1, das erste Überschallflugzeug der Welt. Das US-Militär hatte 1944 beschlossen, ein solches Kampfflugzeug zu entwickeln. Man wollte schneller sein als jeder andere Flieger, vor allem schneller als die Deutschen. Denn 1944 war der Zweite Weltkrieg ja noch voll im Gang.
Meine Großmutter hätte hier sitzen können und Limonade trinken können.
Das sagte Chuck Yeager, US-Kampfpilot 1947. Er war der erste Mensch, der schneller als Schallgeschwindigkeit geflogen ist. Und zwar raste er am 14. Oktober 1947 mit seiner Bell X-1 und einem speziellen Raketenantrieb in mehr als 13.000 Metern Höhe etwa 20 Sekunden lang mit einer Geschwindigkeit von 1.120 Kilometern pro Stunde durch den Himmel über der Mojave-Wüste in Kalifornien. Während die Crew am Boden einen lauten Knall hörte, der entsteht, wenn man schneller als Überschallgeschwindigkeit fliegt, sagte Jaeger später, im Cockpit habe er davon nichts mitbekommen. Schallgeschwindigkeit wird übrigens als Mach 1 bezeichnet. Der Name geht zurück auf den österreichischen Physiker und Philosophen Ernst Mach. Er hatte als erster das Verhältnis zwischen der Geschwindigkeit, beispielsweise von einem Flugzeug, und eines, wie er damals schrieb, umgebenden Fluids, also zum Beispiel Luft, beschrieben. Mach starb bereits 1916 und hat den Rekordflug von Jaeger 1947 nicht mehr erlebt. Heutige Eurofighter fliegen deutlich schneller als damals in den 1940er Jahren die Bell X-1 von Chuck Yeager. Die Höchstgeschwindigkeit liegt inzwischen bei mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit und damit bei ungefähr 3000 Stundenkilometern. Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, aber eine, für die das Alltag ist, ist Ulrike Fitzer.
Man merkt so ein bisschen am Höhenmesser, der ja über Luftdruck funktioniert, dass der so ein bisschen schwankt.
Aber ansonsten ist das sehr, sehr unspektakulär, Überschallsfliegen.
Ulrike ist eine von momentan 3 Eurofighter-Pilotinnen und auch Fluglehrerin für diesen Flugzeugtyp. Sie war die erste Kampfpilotin in der Geschichte der Bundeswehr.
Als Kind war mein Traum, Astronautin zu werden, mich eben fürs Weltall und Fliegerei an sich fasziniert. Und als dann das Abitur näher gerückt ist, so langsam habe ich eben begriffen, dass es nicht so einfach möglich ist, einfach nach dem Abitur irgendwie Astronautin zu werden. Und dann war ich erstmal ein bisschen verzweifelt und wusste nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen soll und habe meinen Vater gefragt. Und dann hat er damals gesagt, eher aus Spaß, hey, geh doch zur Bundeswehr und werd Jetpilotin.
Erst von 2001 an waren Frauen bei der Bundeswehr für alle Laufbahnen zugelassen. Vorher kamen nur Sanitäts- oder Militärmusikdienst in Frage.
Und dann habe ich mich gleich beim Wehrdienstberater gemeldet und habe ein Praktikum absolviert, damals noch bei den Marinefliegern, bei den Tornados in Eggebeck. Und das war halt total toll, total spannend. Letzten Endes spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Also es gibt da Aufnahme, also Eignungstests, und ob da eine Frau sitzt oder ein Mann, das ist erstmal völlig egal. Und auch meine Erfahrung zeigt, dass ich es wirklich nicht schwerer hatte als Männer in der Fliegerei, weil einfach und alleine die Leistung zählt, die ist messbar, die ist nachvollziehbar. Entweder man hat das Leistungsziel erreicht oder man hat es nicht erreicht. Und ob da jetzt eine Frauenstimme dahinter sitzt oder ein Mann, ist egal.
Andreas Greiner hat ja vorhin schon erzählt, dass die Geschichte der Luftfahrt vor allem auch eine Geschichte der militärischen Luftfahrt war. Zumindest am Anfang. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann auch die zivile Luftfahrt mächtig aufgeholt. Und das lag unter anderem am steigenden Wohlstand der Menschen in den westlichen Industrieländern und ihrem Wunsch nach Urlaub und fernen Ländern. Über die Geschichte des Urlaubs haben wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Jedenfalls, in den 1970er Jahren erlebten die Flugpauschalreisen dann ihren Durchbruch. Reiseagenturen verkauften jetzt den Flug ins Ausland inklusive Hotel. Und schon 1980 flog etwa ein Viertel der Deutschen in der Bundesrepublik in den Urlaub. Und das nicht mehr mit den alten Propellermaschinen, sondern mittlerweile mit Jumbojets. Die Boeing 747 hatte ihren Jungfernflug 1969. Sie wurde auch als Königin der Lüfte bezeichnet und galt damals als das größte und sicherste Flugzeug der Welt. Aber am 27. März 1977 kommt es zur Katastrophe. Wir rekonstruieren anhand des Originalfunkprotokolls hier die letzten Minuten.
Lasst uns von hier verschwinden.
Victor Grubbs ist an diesem Tag der Kapitän auf Flug 1736 von Pan American Airways.
KLM 4805. Wir sind jetzt startklar.
Meldet der Co-Pilot des niederländischen KLM Jumbojets an den Tower. Beide Flugzeuge rollen gleichzeitig auf die Startbahn des Flughafens Los Rodeos im Norden der kanarischen Insel Teneriffa.
Captain, ist er denn weg von der Startbahn, dieser Pan Am?
Ja, er ist weg.
Maximale Geschwindigkeit erreicht.
Bei dichtem Nebel waren gestern Abend auf dem Flughafen von Santa Cruz 2 Jumbojets der amerikanischen Luftfahrtgesellschaft Pan American Airways und der niederländischen Fluggesellschaft KLM zusammengeprallt.
Dieser Crash gilt bis heute als eines der schwersten Unglücke in der Geschichte der zivilen Luftfahrt und schockierte damals die ganze Welt. 583 Menschen starben, 61 Passagiere überlebten wie durch ein Wunder. Aber wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Beide Flieger mussten auf den alten Flughafen Los Rodeos in Teneriffa ausweichen, weil ihr eigentliches Ziel Gran Canaria an diesem Tag wegen einer Bombendrohung gesperrt war. Mehr Flüge als üblich mussten an diesem Tag in Teneriffa abgewickelt werden. Es waren nur 2 Fluglotsen im Dienst und es war an diesem Tag neblig, aber es gab noch kein Bodenradar. Und dann startete der Kapitän der niederländischen KLM-Maschine ohne Erlaubnis seine Maschine. Warum ist unklar? Vielleicht, weil es ein Missverständnis mit den Fluglotsen im Tower gab. Erst nach der Flugzeugkatastrophe von Teneriffa wurden die Funksprüche zwischen Tower und Cockpit standardisiert. Fliegen ist seit den 1970er Jahren immer sicherer geworden. 2023 zum Beispiel gab es weltweit mehr als 37 Millionen Flüge mit nur einem größeren Unfall in Nepal mit 72 Toten. Das Flugzeug ist statistisch gesehen derzeit das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Aber Wenn dann doch mal etwas passiert, sorgt das weltweit für Aufsehen. Wie zum Beispiel, als die zwei Boeing 747 MAX 8 in den Jahren 2018 und 2019 abgestürzt sind. Ein Grund für die Abstürze war ein fehlerhaftes Unterstützungssystem, das mittlerweile überarbeitet wurde. Moderne Flugzeuge sind voller Technik. Und dazu gehört natürlich auch der Autopilot. Den ersten gab es übrigens schon 1914.
Also es ging zunächst einmal darum, den Menschen zu unterstützen bei der sehr anspruchsvollen, sehr aufwendigen Arbeit, zum Beispiel das Flugzeug stabil in der Luft zu halten, also in einem dreidimensionalen Raum. Das heißt, die ersten Systeme sollten den Menschen nicht ersetzen, sondern ihm wirklich zuarbeiten bei der Steuerung und bei der Navigation.
Sabrina Lausen forscht an der Universität Siegen zum Faktor Mensch in der zivilen Luftfahrt.
Also vieles wurde tatsächlich noch von Hand navigiert. Also die Piloten, die da im Cockpit waren, haben das auch von Karten abgelesen. Also das war noch nicht ansatzweise so ausgereift, wie das heute der Fall ist, wo der Autopilot das alles machen kann, wo am Anfang vor dem Start das programmiert wird und der Computer im Cockpit dann quasi die Wegpunkte abfliegt und so die Maschine steuert und navigiert. Das war am Anfang noch sehr viel Handarbeit.
Besonders bei Nachtflügen passieren zu Beginn der zivilen Luftfahrt sehr viele Unfälle. Flugkollisionen in der Luft zum Beispiel. Während des Zweiten Weltkriegs wurden für die militärische Luftfahrt dann viele technische Neuerungen entwickelt und erprobt. Sie wurden später auch in die zivilen Passagiermaschinen eingebaut. Mit dem Beginn des Jet-Zeitalters nahm der Flugzeugverkehr weltweit zu. Und man konnte mit den modernen Maschinen jetzt auch längere Strecken ohne Zwischenstopp fliegen. Auch durch mehr und mehr technische Unterstützung im Cockpit.
Der Grad der Automatisierung im Cockpit wird dann in den 70er Jahren ein großes Thema. Einmal, weil man erkennt, dass der Bordingenieur immer weiter an Bedeutung verliert und dass man immer mehr Aufgaben tatsächlich auf die beiden Piloten überträgt. Also die Frage der Workload ist sehr massiv. Man sieht nicht diesen Entlastungsaspekt, den Automatisierung mit sich bringen kann. Man sieht in diesem massiven Automatisierungsschub in den späten 70ern, frühen 80er Jahren einfach auch große Gefahren bzw. Gefährdungen für die Flugsicherheit und damit auch für sich selbst und die Passagiere. Also es wurde ausdrücklich davor gewarnt, sich blind auf die Technik zu verlassen, obwohl immer versprochen wurde, dass die Technik sehr, sehr gut funktioniert, nahezu optimal. Tut sie im Regelfall auch. Aber wie kann man dann noch darauf reagieren, wenn die Ausbildung von Piloten auch darauf zugeschnitten wird, dass sie nur noch mit Automatisierung fliegen?
Deshalb gehören natürlich alle möglichen Szenarien zur Pilotenausbildung dazu. Etwa wie man ein Flugzeug steuert, wenn der Autopilot dann doch einmal ausfallen sollte. Wie bei Air Canada Flug 143 im Juli 1983. Der Pilot musste sein Flugzeug von Hand notlanden, weil der Treibstoff ausgegangen war. Woraufhin die Triebwerke ausfielen und die Stromversorgung zusammenbrach. Der Pilot landete das Flugzeug dann sicher im Gleitflug. Jahrhundertelang haben die Menschen davon geträumt zu fliegen. Aber inzwischen ist dieser Traum für viele zum Albtraum geworden. Das Flugzeug ist zwar das sicherste und in der Regel auch schnellste Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, aber es ist auch eins der umweltschädlichsten, zumindest was den CO2-Ausstoß anbelangt. Seit Jahren tüfteln Flugzeugbauer an umweltfreundlichen, nachhaltigen Antriebsalternativen, um Kerosin ersetzen zu können. E-Fuels sind nur eine Möglichkeit, Solarantrieb eine andere. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit dem Schweizer Bertrand Piccard. Er ist Umweltpionier und Psychiater und hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit spektakulären Flügen für weltweite Schlagzeilen gesorgt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns im Podcast ist. Bertrand, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
2016 hast du weltweit Schlagzeilen gemacht, als du und dein Geschäftspartner André Borschberg in Abu Dhabi nach 43.000 Kilometern mit einem Solarflugzeug angekommen seid. Das war eine weite Strecke. Was war das für ein Gefühl, am Ziel zu sein nach diesem Flug?
It was a sense of relief.
Es war ein Gefühl der Erleichterung. Denn wenn du sowas machst, weißt du nicht, ob es überhaupt möglich ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Niemand kann einem sagen, wie und ob man es überhaupt schafft. Und die meisten Leute sagen einem sowieso, es sei unmöglich. Nach 15 Jahren voller Hoffnung, Arbeit und vielen missglückten Versuchen waren wir schließlich erfolgreich. Und ich erinnere mich, dass ich in den Himmel geschaut und gesagt habe, danke.
Hattest du denn Zweifel, dass es überhaupt klappt? Hattest du zwischendurch Angst, dass es schief geht?
You never know until the last moment.
Bis zum letzten Moment weißt du nicht, ob es klappt. Selbst als ich schon die Lichter von Abu Dhabi vor mir hatte. Ich dachte, wenn ich jetzt einen Kilometer zu früh lande, ist es ein Misserfolg. Das Ziel zu erreichen und zu landen, war deshalb ein wirklich außergewöhnlicher Moment. Ich bin eine Stunde über Abu Dhabi gekreist und habe darauf gewartet, dass sich der Wind beruhigt. Während dieser Zeit konnte ich mich per Satellitentelefon bei meinem Team bedanken, das mir gratulierte. Ich dankte ihnen für das, was sie getan hatten, für ihre Hingabe und ihre harte Arbeit. Und das war für mich der bewegendste Teil dieses ganzen Abenteuers.
Wenn wir gerade über das Team sprechen, wer hatte denn die Idee für dieses Projekt?
Die Idee kam mir, nachdem ich mit dem Ballon in 20 Tagen nonstop um die Welt geflogen bin. Gestartet bin ich mit 3,7 Tonnen flüssigem Propangas. Als ich landete, waren noch 40 Kilo übrig, also so gut wie nichts. Da dachte ich, hey, die Leute sagen immer, der Himmel ist die Grenze. Aber das ist falsch. Der Treibstoff ist die Grenze. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie ich ohne Treibstoff um die Welt fliegen könnte. Und so kam ich auf die Idee, mit einem solarbetriebenen Flugzeug zu fliegen und zu zeigen, dass erneuerbare Energien wie Solarenergie Unmögliches leisten können.
Das ist an sich ja eine geniale Sache. Mit Sonnenenergie zu fliegen, könnte man sich fragen, warum macht man das nicht schon längst? Könnte das denn die Zukunft sein, Solarflugzeuge?
Weißt du, ich verwendete ein Flugzeug mit einer Spannweite von 72 Metern, so leicht wie ein Familienauto, mit der Leistung eines Motorrollers, um eine Person zu transportieren. Und es gab ein Team von 150 Leuten, um das Ganze überhaupt zu realisieren. Es ist momentan noch nicht vorstellbar, mit einem solarbetriebenen Flugzeug viele Passagiere zu transportieren. Aber es war der Startschuss für die elektrische Luftfahrt. Ein solarbetriebenes Flugzeug ist nämlich am Ende auch nur ein Elektroflugzeug, was die eigene Energie während des Fluges aus der Sonne gewinnt. Man kann auch einfach Batterien mit Solarenergie am Boden laden. Dann braucht man nicht so eine große Spannweite und man kann viel schneller fliegen. Außerdem muss man ja nicht die Welt umrunden. Man kann auch mit zweistündigen Passagierflügen anfangen. Und das beginnt ja gerade auch schon.
Du hast schon in anderen Bereichen Pionierarbeit geleistet, warst einer der ersten Drachenflieger. Dann hast du als erster Mensch in einem Heißluftballon die Erde umrundet. Da frage ich mich, woher kommt eigentlich, zum einen die Faszination, zum anderen aber auch, woher kommt dein Mut, solche Dinge zu machen? Ich hätte viel zu viel Angst, was auszuprobieren.
That comes from the family tradition.
Das ist eine Familientradition. Mein Großvater war der erste Mensch, der bis in die Stratosphäre aufstieg. Er war der erste Mensch, der die Krümmung der Erde mit eigenen Augen gesehen hat. Dann hat mein Vater mit meinem Großvater das Tiefsee-U-Boot Batyskaw gebaut und ist damit auf den Grund des Marianengrabes getaucht, 11 Kilometer tief. Das war 1960. In meiner Familie war diese Art von Erkundung also ganz selbstverständlich. Es gab niemanden, der mir jemals gesagt hat, das ist unmöglich. Und dann hatte ich noch das Glück, auf viele Entdecker, auf Astronauten des frühen amerikanischen Raumfahrtprogramms zu treffen, auf Piloten wie Charles Lindbergh und Chuck Yeager, auf Umweltschützer, Bergsteiger. Da wusste ich, das ist das Leben, was ich führen möchte. Ich wollte alles Mögliche Neue ausprobieren, was sich mir bot.
Aber Angst hattest du wahrscheinlich trotzdem zwischendurch mal, oder fehlt die Angst in deinen Genen?
Als Jugendlicher war das wirklich seltsam. Ich wollte zwar ein großer Entdecker werden, hatte aber Angst, auf einen Baum zu klettern. Aber man kann sich selbst heilen. Das ist mir mit dem Drachenflieger passiert. Als ich ihn sah, dachte ich, das muss ich ausprobieren. Das wird mir helfen, mutiger zu werden. Und genau das ist auch passiert. Wenn man sich einer Gefahr aussetzt, die Verantwortung für sein Leben übernimmt, dann bist du im Hier und Jetzt.
dann gibt es keinen Platz mehr für Angst. Also habe ich angefangen, Kunstflüge mit dem Drachenflieger zu machen, mit Loopings und sowas. Ich habe mich total wohl gefühlt. Das war fast eine spirituelle Erfahrung. Und das hat mich am Ende dazu gebracht, Psychiater zu werden. Ich wollte wissen, ob das, was mir so sehr geholfen hat, im Rahmen einer Psychotherapie auch anderen helfen kann. Und tatsächlich, das hat sehr gut funktioniert.
And actually it worked very well.
In einem Interview hast du mal gesagt, dass du die Nase voll hast von dem ganzen Pessimismus und der Untätigkeit in Sachen Umweltschutz. Das ist ja auch eins der Themen, mit denen du dich beschäftigst. Umweltschutz, Klimaschutz. Warum liegt dir das so am Herz?
When I was a child, I felt exploration is the only way to do and everybody must be an explorer.
Als ich ein Kind war, dachte ich, jeder müsste einmal ein Entdecker werden. Als ich erwachsen wurde, da wurde mir unglücklicherweise klar, dass genau das Gegenteil der Fall war. So viele Menschen stecken in alten Gewohnheiten und Überzeugungen fest. Viele ihrer Ideen sind so starr. Und wenn man sich ansieht, was heute im Bereich Umweltschutz passiert, ist es genau dasselbe. Viele Leute glauben, es gäbe keinen Ausweg aus der Katastrophe. Aber wenn wir mehr Entdecker hätten, mehr Pioniere, würden wir verstehen, dass es Lösungen gibt, dass wir Dinge anders machen können. Wir können es besser machen. Wir müssen endlich aufwachen. Wir brauchen mehr Entdecker und Pioniere, um Lösungen zu finden. Und dafür kämpfe ich. Viele Leute sehen das nicht und glauben, es ist eh alles kaputt. Aber das stimmt nicht.
Ist kaputt. That's not true. That's not true.
Wichtig sind dabei neue Technologien, gute Ideen, die man da braucht. Und eine dieser Technologien, die möglicherweise uns die Zukunft weisen könnte, ist Wasserstoff. Und da hast du jetzt ein neues Projekt. Du planst eine Weltumrundung in einem Wasserstoffflugzeug. Kannst du uns ein bisschen was über dieses neue Projekt erzählen?
You know, with Solar Impulse, we had to stop every 3-4 days.
Mit Solar Impulse mussten wir alle 3 bis 4 Tage einen Zwischenstopp einlegen. Insgesamt hatten wir 16 Zwischenlandungen. Und mein Traum ist immer noch, einen Nonstop-Flug um die Welt zu machen, ganz ohne Emissionen. Und funktionieren könnte das mit Wasserstoff. Wasserstoff steht heute noch ganz am Anfang. Und viele Leute sagen, die ganze Wasserstoffindustrie sei viel zu kompliziert. Das wird eh nicht klappen. Da ist so viel Pessimismus. Ich persönlich glaube aber, es gibt einige gute Ansatzpunkte für den Schwerlastverkehr, vielleicht für Flugzeuge. Wir müssen einfach mehr daran glauben, dass es funktionieren kann. Wenn es gelingen würde, ein Flugzeug zu bauen, was nur mit Wasserstoff um die Welt fliegt, dann könnte das ein gutes Signal sein, dass wir nicht aufgeben sollten, neue Dinge zu erfinden. Wir müssen die Kreativität nutzen, die uns als Menschen gegeben wurde.
The creativity that human beings are able to have.
Also, die Lösungen sind da, aber sie werden noch nicht von allen genutzt und gekannt, sagt Bertrand Piccard. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Merci beaucoup.
Mit viel Vergnügen. Auf Wiedersehen.
Januar 2024. Ein spektakulärer Fund im Pazifik sorgt weltweit für Schlagzeilen.
Amelia Earharts Flugzeug vielleicht entdeckt.
Sonaraufnahmen der auf Tiefseeforschung spezialisierten Firma Deep Sea Vision zeigen angeblich das Wrack von Amelia Earharts Lockheed Electra 10. Der Fundort liegt etwa 160 Kilometer von den unbewohnten Howland-Inseln entfernt, in rund 4.900 Metern Tiefe. Kontur, Größe, Doppelleitwerk, alles scheint zu passen.
Ja, ob eines der größten Rätsel der modernen Luftfahrtgeschichte damit gelöst ist? Viele Unterwasserarchäologen bleiben skeptisch, ob die Sonaraufnahmen von Januar 2024 tatsächlich das Flugzeugwrack von Amelia Earhart zeigen. Genauere Untersuchungen stehen bisher aber noch aus. So bleibt es vorerst eine Spekulation. Und an dieser Stelle haben wir noch einen Hörtipp für alle, die gerne in wahre Geschichten eintauchen. Den Podcast Tatort Kunst vom Deutschlandfunk. In 9 Fällen schaut das Team, wo es in der Welt der Kunst nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie kann es zum Beispiel sein, dass immer wieder chinesisches Porzellan aus Museen gestohlen wird? Außerdem ermittelt das Team im Fall eines literarischen Cold Case. Es geht um Briefe, die eine Puppe geschrieben haben soll. Exklusive Einblicke hinter sonst verschlossene Türen. Tatort Kunst findet ihr in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo es auch Podcasts gibt. Musik. Das war TerraX History, der Podcast. Schreibt uns sehr gerne per Mail auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert diese Folge im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Wir freuen uns über eure Gedanken zur Folge, aber auch über neue Themenvorschläge. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatte Katharina Kolvenbach. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.